einige Wochen bei meiner Tante zu Besuch und lernte so meine Cousine Ulrike kennen. Ulrike war das schönste Mädchen, dem ich bis dahin begegnet war. Dunkelbraune Locken umrahmten ihr rundliches Gesicht, ihre ausdrucksstarken braunen Augen blitzten spitzbübisch auf. Und ihre zahlreichen Sommersprossen schienen mir wie leuchtende Sterne am nächtlichen Himmelszelt, wie eine Verheißung von ewiger Zuneigung und nie endender Liebe. Schon nach wenigen Tagen verlobten wir uns, beschlossen zu heiraten, und ich versprach ihr tatkräftig, uns ein Haus zu bauen. Ich weiß bis heute nicht, was es war, was unseren Plan zum Scheitern brachte. War es der Sand, den ich Ulrike in die Kapuze ihres Anoraks geschippt hatte? War es der Zorn der Mutter, weil ich die damals gerade einmal 4-Jährige eigenmächtig mit zu einem Besuch bei meiner Großmutter mitgenommen hatte, die 2 Straßen weiter wohnte? Einerlei. Alles kam jedenfalls ganz anders und wir verloren uns aus den Augen. Von unserem im Sandkasten geschlossenen Bund fürs Leben blieb nicht mehr als eine rührselige Erinnerung. Nein, halt, etwas blieb doch. Denn noch viele Jahre später sollte ich mich wiederum, wenn auch nur mit mäßigem Erfolg, in eine sommersprossige, dunkelhaarige Frau mit Grübchen verlieben. Es hatte so gut angefangen mit der Liebe, damals mit Ulrike, die ganz umstandslos Ja gesagt hatte zu meinen Werbungen. Doch auf diese Sandkastenromanze folgten harte Jahrzehnte, in denen ich meinem Ziel nicht näher kam. Eine unglückliche Verliebtheit wechselte mit der nächsten, schon ein kurzer Beziehungsversuch von einigen Monaten kam mir vor wie eine blühende Oase in einer endlos sich dehnenden Wüste. Es war eine lange Durststrecke in Sachen Liebe, die ich da durchlitt. Weit und breit gab es all die Jahre keine Frau, die Ja zu sagen bereit war, keine Frau, die sich mit mir verloben wollte und der ich ein Haus bauen konnte. Ich ging bereits auf die 30 zu und in meiner Not fing ich an, mich mit Liebestheorien und mit Charakterfragen zu beschäftigen. Ich belegte bei einer Psychologin so eine Art Partnerschaftskurs. Der Abendkurs beschäftigte sich mit Fragen des menschlichen Charakters und mit der Frage, wer ist der Richtige für mich? Es war eine psychoanalytisch geprägte Theorie über die Liebe, die sich mir da erschloss und mir ihre Sicht auf die Liebe und ihre Welt erklärte. Ich veränderte in der Folge mein Suchmuster und siehe da, meine Erfolglosigkeit in Sachen Liebe war wie weggeblasen. Ich hatte plötzlich eine genauere Vorstellung, wie sich das Liebesproblem für mich lösen lassen könnte. Und das alles nur wegen der Beschäftigung mit Liebestheorien und mit der Frage, wer ist die Richtige für mich? Erstaunlich. Seit damals glaube ich fest an die Macht des Wissens über die Liebe. Seither halte ich Theorien über die Liebe für eine ungemein praktische Angelegenheit. Ich vergleiche Theorien gerne auch mit Regalen. Regale ermöglichen es uns, eine Vielzahl von Büchern geordnet, übersichtlich und wieder auffindbar anzuordnen. Nichts gegen Bücherstapel und ungeöffnete Umzugskisten, aber Regale sind für Bücher eine weit nützlichere Erfindung. Ganz ähnlich ist es auch mit Theorien. Theorien ermöglichen es uns, unsere Erfahrungen in der Vergangenheit zu verstehen. Sie verhelfen uns zu einem Verständnis dessen, was uns gegenwärtig widerfährt. Und sie machen es möglich, unsere Erfahrungen einer systematischen Prüfung auf seine Bedeutung für unser zukünftiges Leben hin zu unterziehen. Was wollen wir beibehalten und was wollen wir gerne verändern? Wer, wie ich, die Frage aufwirft, wer der Richtige oder die Richtige ist, der muss heute mit einem Einwand leben. Dem Einwand, dass es doch bei der Liebe vorrangig auf die Liebesfähigkeit des Einzelnen ankommt und dann sei es angeblich völlig einerlei, wen man heiratet. Der Ahnherr dieser Liebestheorie war der bekannte Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe Erich Fromm. Mit ihm und seiner Liebestheorie möchte ich mich deshalb jetzt zunächst einmal auseinandersetzen. Das Buch, das Erich Fromm zu diesem Thema geschrieben hat, heißt die Kunst des Liebens. Kunst, das klingt nach Können, nach Übung und nach Meisterschaft. Liebe, das klingt nach großen Gefühlen, nach Sehnsucht und nach Geborgenheit. Hat das eine etwas mit dem anderen zu tun? Ist die Liebe womöglich eine Kunst? Ja, sagt Erich Fromm. Ich möchte gerne den Autor selber kurz zu Wort kommen lassen mit seiner zentralen These zur Liebe. Liebe ist nicht einfach nur ein Gefühl, dem sich jeder ohne Rücksicht auf den Grad der eigenen Reife nur einfach hinzugeben braucht. Ich möchte den Leser davon überzeugen, dass alle seine Versuche zu lieben fehlschlagen müssen, sofern er nicht aktiv versucht, seine ganze Persönlichkeit zu entwickeln und es ihm so gelingt, produktiv zu werden. Ich möchte zeigen, dass es in der Liebe zu einem anderen Menschen überhaupt keine Erfüllung ohne die Liebe zum Nächsten, ohne wahre Demut, ohne Mut, Glaube und Disziplin geben kann. In einer Kultur, in der diese Eigenschaften rar geworden sind, wird die Fähigkeit zu lieben nur selten voll entfaltet. Aus diesem Zitat aus Erich Fromms Buch »Die Kunst des Liebens« sollten wir uns ein Wort und eine Formulierung ganz besonders merken. Das Wort heißt Reife. Es impliziert, dass es für die Liebe so etwas wie seelische Reife, verschiedene Grade der seelischen Reife sowie auch Unreife geben kann. Die Formulierung, auf die ich Ihre Aufmerksamkeit gerne lenken möchte, heißt: sofern er nicht aktiv versucht, seine ganze Persönlichkeit zu entwickeln. Auch mit diesen Worten werden wir uns in der Folge noch zu beschäftigen haben. Erich Fromm sieht die Menschen nach Liebe regelrecht hungern. Sie rennen ins Kino, sie schauen sich Fernsehfilme an, bei denen sich der Held und die Heldin am Ende glücklich vereint in den Armen liegen. Sie träumen von der Liebe. Aber sind sie auch bereit, etwas dafür zu tun? Erich Fromms Antwort lautet: nein. Noch einmal ein kurzes Zitat. Kaum jemand nimmt an, dass er etwas tun muss, um diese Liebe auch zu erreichen, dass er etwas lernen muss, um zu lieben. Zitat Ende. Lernen, um zu lieben, das ist in der Tat ein ungewöhnlicher Ansatz. Für die Liebe müssen wir uns verlieben, so die landläufige Meinung. Fromms kritischer Blick aber geht tiefer. Er sieht genau, dass die meisten Menschen es gar nicht einfach nur beim zufälligen oder spontanen Sich-Verlieben belassen, sondern durchaus bemüht sind, der Liebe und dem Sich-Verlieben durch eigenes Zutun auf die Sprünge zu helfen. Sie tun das allerdings mit ausgesprochen oberflächlichen Methoden. Wieder ein Zitat von Erich Fromm. Stattdessen wählen Männer wie Frauen die traditionellen Wege, um sich für den Markt der Partnersuche fit zu machen. Frauen stylen ihr Äußeres, gehen ins Fitnessstudio, um ein paar Pfunde zu verlieren. Männer machen Karriere, verdienen viel oder bekleiden machtvolle Posten und legen sich ein tolles Auto zu. Erich Fromm hat das in den 50er Jahren geschrieben. Er war also nicht hier in Stuttgart in der Innenstadt unterwegs und hat sich diese ganzen Maseratis und Ferraris und Porsches angeschaut. Ich als Berliner, bei uns läuft so, also fährt sowas ja kaum rum. Ja, da fährt man Trabi, naja, das nun nicht mehr ganz so. Aber jedenfalls, also etwas billigere Wagen als hier. Es ist sehr auffällig, ich denke immer, boah, schon wieder 100.000 Euro, die haben hier vorbeifahren. Ja, also er hat das in den 50er Jahren geschrieben, hat damit aber, wie ich denke, auch weit in die Zukunft geschaut. Das hat von seiner Aktualität wirklich nichts verloren. Diese Feststellung gilt nach wie vor. Eine wirkliche Vorbereitung auf die Liebe, ein Studium der Liebe, ein Schulfach Liebe, das alles gibt es in unserer Kultur nicht und wird auch von kaum jemandem vermisst oder für nötig gehalten. Die unausgesprochene Devise für die Liebe lautet kurz gesagt: Hauptsache verliebt. Und das alles, obwohl viele Menschen in der Liebe wieder und wieder auf die Nase fallen, das alles, obwohl viele Menschen nach Jahren des Zusammenseins vor dem Scherbenhaufen einer gescheiterten Ehe oder gar einer Familiengründung stehen. Das alles ist in der Tat paradox und Erich Fromm hat diese Paradoxie in seinem Buch genau beschrieben. Angeblich ist die Liebe den meisten Menschen das Wichtigste im Leben. Zumindest sagen sie das, wenn sie gefragt werden, welche Bedeutung die Liebe für sie denn hat. Und doch sind sie eher bereit, etwas für den beruflichen Erfolg zu tun oder für ein neues Hobby. Sie besuchen eine Fortbildung in Marketing. Sie feilen an ihrem Profil bei Facebook oder Xing. Sie knüpfen berufliche Kontakte, um sich für eine neue, besser bezahlte Stelle in Position zu bringen. Sie wechseln die Firma, bürden Frau und Kindern die Last eines Umzugs auf, um eine prestigeträchtigere Position zu erlangen. Sie erdenken Strategien, um an mehr Macht und mehr Einfluss zu kommen. Sie machen einen Segelschein, sie kaufen sich eine Golfausrüstung. Für all diese Dinge lernen Menschen. Für all dies investieren sie Zeit, Geld und Aufmerksamkeit. Nicht aber für die Liebe. Auch anhaltender Misserfolg in der Liebe ändert an dieser Haltung nichts. Noch einmal ein Zitat von Erich Fromm. Er sagt, es gibt kaum eine Aktivität, kaum ein Unterfangen, das mit so ungeheuren Hoffnungen und Erwartungen begonnen wird und das mit einer solchen Regelmäßigkeit fehlschlägt wie die Liebe. Würde einem das auf einem anderen Gebiet des menschlichen Lebens widerfahren, jeder wäre begierig darauf, den Grund für die Fehlschläge zu erkennen und zu verstehen, wie sie sich vermeiden lassen. Nicht so bei der Liebe. Wie aber kann die Liebe nach Erich Fromms Überzeugung denn gelernt werden? Seine Antwort, wir haben sie bereits gehört, lautet durch eine umfassende Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Grundvoraussetzung für eine so verstandene Liebeskunst ist dabei die Selbstliebe. Nur wer sich selber mag, sich selber akzeptiert, sich selber liebt, der kann auch einen anderen mögen, einen anderen akzeptieren, einen anderen lieben. Diese Idee von Erich Fromm ist ungeheuer populär geworden. Der Bestseller Liebe dich selbst, dann ist es egal, wen du heiratest, von Eva Maria Zurhorst, beruht im Kern einzig und allein auf diesem einen Gedanken. Der Selbstsüchtige, von Sigmund Freud noch als selbstverliebt, als Narziss angesehen, liebt sich selber nach Fromm nicht etwa zu sehr, sondern zu wenig. Tatsächlich hasst er sich. Nochmal ein Zitat von Erich Fromm. Es stimmt zwar, dass selbstsüchtige Menschen unfähig sind, andere zu lieben, aber sie sind auch nicht fähig, sich selbst zu lieben. Erich Fromms Betonung der Eigenliebe für eine Partnerschaft ist heute zu einem festen Bestandteil vieler therapeutischer Richtungen geworden. Sie bemühen sich, dem in der Liebe gestrauchelten Menschen durch eine größere Eigenliebe zu innerer Stabilität und zu besseren Chancen auf dem Markt der Partnerschaft zu verhelfen. Auch der Gedanke, dass eine umfassende persönliche Entwicklung dem Erfolg... Hat noch jemand sein Handy an? Auch der Gedanke, dass eine umfassende persönliche Entwicklung dem Erfolg in der Liebe nutzt, ist beinahe Allgemeingut der verschiedenen psychologischen Schulen geworden und fließt in die Beratung von Ratsuchenden und in die Therapien ein. Ich möchte an dieser Stelle Erich Fromms Liebesvorstellungen verlassen und zu einer ganz anderen Liebestheorie kommen, nämlich der Theorie des Zueinanderpassens. So hilfreich Erich Fromms Liebesbegriff auch ist, so bin ich doch immer wieder erstaunt, wie fahrlässig er die Frage außen vor lässt, ob es für uns neben passenden Liebespartnern auch unpassende gibt. Fromms Ansatz tendiert dazu, diese Frage als unwichtig, ja als einen Irrweg anzusehen. Mit dieser Ansicht begeht Erich Fromm einen folgenschweren Fehler. Studien haben immer wieder belegen können, dass es für Erfolg oder Niederlage in der Liebe sogar absolut entscheidend ist, eine gute Wahl zu treffen. Wissenschaftler haben außerdem belegen können, was der Kern einer guten Wahl ist. Viele dieser Studien sind erst nach Erich Fromms Tod im Jahr 1980 durchgeführt und veröffentlicht worden. So kann ihm schwerlich angelastet werden, dass er diese Forschungsergebnisse nicht in seiner Theorie der Liebe eingebaut hat. Viele der Forschungen, etwa die der Sympathieforschung, stammen allerdings aus den 60er Jahren. Er hätte sie für Neuausgaben seines Buches »Die Kunst des Liebens« also durchaus berücksichtigen können. Schwerer als dieses Versäumnis wiegt in meinen Augen allerdings ein anderes. Die Psychoanalyse hat im Laufe der Zeit eine ganz eigene Charakterologie entwickelt, die in Deutschland durch den Psychoanalytiker Fritz Riemann und sein Buch »Grundformen der Angst« bekannt geworden ist. Riemann unterscheidet vier Charaktere, die ihre Namen nach vier Krankheitsbildern bekommen haben, die in der jeweiligen Charakterstruktur oft vorkommen. Wundern Sie sich also bitte nicht, wenn die Bezeichnungen dieser vier Charaktere ausgesprochen negativ und abschreckend klingen. Manche Autoren sprechen im Zusammenhang mit diesen psychoanalytischen Bezeichnungen sogar von einer regelrechten Beschimpfungssprache. Trotzdem ist es hilfreich, sie zu kennen. Jeder dieser vier Charaktere hat eine grundsätzliche Angst, die ihn kennzeichnet. Deshalb der Titel des Buches, Grundformen der Angst. Diese Charaktere sind erstens der Schizoide. Man könnte etwas positiver formulieren und sagen, der Distanzierte. Er hat dem Titel von Riemanns Buch folgend Angst vor Nähe, jedenfalls mehr Angst vor Nähe als andere Menschen. Es folgt zweitens der Depressive, positiv gesprochen der Nähebedürftige. Er hat Angst vor der Selbstwerdung. Drittens dann der Zwanghafte, er hat Angst vor Veränderungen. Und schließlich der Hysteriker, der Angst vor der Endgültigkeit, vor dem sich festlegen hat. Wer sich mit diesem Charaktermodell beschäftigt, dem drängt sich eine Frage geradezu auf. Kann es sein, dass bestimmte Charaktere zu anderen Charakteren besser oder schlechter passen? Kann es sein, dass manche Charaktere sich zu ganz bestimmten anderen unbewusst regelrecht hingezogen fühlen? Denn genau das ist in der Tat der Fall und wird von Fritz Riemann in seinem Buch auch eindrücklich geschildert. Der Distanzierte, also Schizoide in der Sprache der Psychoanalyse, der distanzierte Charakter sucht sich in der Tat besonders gerne einen nähebedürftigen Charakter als Partner und umgekehrt. Und diese entschiedene Gegensatzwahl führt beide Partner oft in eine tief unglückliche Beziehung. Nicht nur Erich Fromm ist diesen Weg der Psychoanalyse hin zu der Frage, wer passt zu wem oder wer ist der Richtige für mich, nicht mitgegangen. Die große Mehrheit der Therapeuten und der therapeutischen Verfahren beschäftigt sich bis heute bevorzugt mit der Liebesfähigkeit des Einzelnen und sie sparen das Zueinanderpassen aus ihrer Betrachtung aus. Schauen wir also einmal genauer hin, was die Psychologie über die Frage des Passens denn herausgefunden hat. Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass es keinen engen Zusammenhang gibt zwischen einer schwierigen Persönlichkeit und einem Misserfolg in der Liebe. Vergleicht man Menschen, die in einer Partnerschaft leben, mit anderen, die ohne Partnerschaft zurechtkommen, dann ergibt sich kein Zusammenhang zwischen einem Merkmal wie etwa Neurotizismus und dem Single-Sein. Im Klartext, ausgesprochen pflegeleichte Menschen können durchaus über lange Zeiträume Single sein, obwohl sie sich nach einer Partnerschaft sehnen. Und auch der umgekehrte Fall findet sich ausgesprochen häufig. Es leben auch sehr, sehr schwierige Persönlichkeiten in langjährigen Beziehungen. Das erstaunt viele Menschen zunächst einmal. Intuitiv gehen die meisten Menschen davon aus, dass jemand, der lange Single ist, ein eher schwieriger Mitmensch sei. Und wer in einer stabilen Partnerschaft lebt, der wird als umgänglich eingeschätzt und als ein Mensch mit weniger Problemen. Dies ist ja auch eine Schlussfolgerung, die sich aus der Idee der Liebesfähigkeit von Erich Fromm ergibt. In der Tat haben aber auch ausgesprochen neurotische Menschen eine Beziehung, stellt sich die Frage, wie haben sie das geschafft? Die Antwort ist denkbar einfach. Die Wirklichkeit hält sich nämlich nicht daran, dass es egal ist, wen wir heiraten. Studien belegen vielmehr eindeutig, dass Beziehungen die Beteiligten zufriedener machen und dass sie darüber hinaus auch länger halten, wenn sie auf dem Prinzip der Ähnlichkeitswahl basieren. Das ist also das Geheimnis des Phänomens, dass schwierige Menschen durchaus in langjährig stabilen Beziehungen leben können. Sie haben den zu ihnen passenden Partner gefunden. Der ein wenig zwanghafte und pedantische Mann ist nicht der Versuchung erlegen, sich eine quirlige Hysterikerin als Frau zu suchen und mit ihr unglücklich zu werden. Er hat stattdessen eine ebenfalls leicht zwanghafte Frau genommen und ist mit ihr glücklich. Entscheidend für das Glück in der Liebe ist mithin auch die Wahl, die wir treffen. Es wird Sie wahrscheinlich nicht erstaunen, wenn ich Ihnen sage, dass genau das auch für mich persönlich die Erfolgsformel für die Partnerwahl gewesen ist. Ich hatte viele Jahre ausgesprochen gegensätzlich gewählt und wurde auf diese Weise nie glücklich. Erst als ich anfing, ähnlicher zu wählen, war der Bann gebrochen und Beziehungen gelangen. Die Frage, wer ist der Richtige für mich oder auch wer passt zu mir, ist seit vielen Jahren fester Bestandteil meiner Workshops zur Partnersuche. Die Frage löst manchmal regelrechtes Erstaunen aus. Ehrlich, das habe ich mich noch nie gefragt. Manchmal auch gefesselte Neugier. Tja, wer passt zu mir? Das wüsste ich auch gerne. Andere wiederum glauben, das sei ein Geheimnis, das der Mensch wohl nie werde lösen können. Irrtum. Die erste Antwort auf diese Frage gibt die Sympathieforschung. Demnach sind sich Menschen vor allem deshalb sympathisch, weil sie Übereinstimmungen feststellen. Der andere denkt wie wir, er hat ähnliche Ansichten, er verhält sich ähnlich wie wir, er ist ähnlich gut gebildet, er hat ein ähnlich gutes Einkommen, hat ähnliche Erfahrungen in seinem Leben gemacht oder er hat ähnliche Entscheidungen getroffen. Und schon springt ein kleines Lämpchen in unserem Gemüt an und signalisiert Sympathie. Studien des amerikanischen Sozialpsychologen Don Byrne kamen sogar zu dem klaren Ergebnis, der Grad der Sympathie zwischen zwei Menschen ist abhängig von der Anzahl der Übereinstimmungen, die sie feststellen. Je mehr Ähnlichkeiten wir feststellen, desto mehr Lämpchen leuchten auf und desto sympathischer sind wir uns. Menschen neigen dazu, andere sympathisch zu finden, weil sie Ähnlichkeiten zu sich selber feststellen. Ich nenne dies auch das erste Gesetz der Sympathie. Leider werden wir über dieses wichtige Lebensgesetz in der Schule, im Gegensatz zum ersten Gesetz der Thermodynamik, nie aufgeklärt. Ich weiß ja nicht mehr, wie dieses erste Gesetz der Thermodynamik lautet, aber dass das gibt, das erinnere ich noch. Das gab's, ja. Das erste Gesetz der Sympathie gilt, wann immer Menschen aufeinandertreffen. Es gilt bei der Arbeit, es gilt in der Freizeit und es gilt eben auch für die Partnerwahl. Nehmen wir uns als Beispiel einen Mann und eine Frau, die heute Abend ihre erste Verabredung haben. Neudeutsch, ein Date. Ich nenne sie hier Thomas und Barbara. Sie haben sich bei einem Single-Kochen kennengelernt und sich dann zum Essen verabredet. Na, es gibt ja so Veranstaltungen, ne, extra für Singles, Single-Kochen, Single-Wandern und so weiter. Ja? Und wer sich da sympathisch ist, der kann dann sagen, okay, wir versuchen jetzt mal eine Verabredung. So, die haben jetzt eine. Dem Ähnlichkeitsgesetz der Sympathie sind auch Barbara und Thomas bei ihrer Verabredung gefolgt. Sie haben unbewusst einen Ähnlichkeitsabgleich vorgenommen. Dabei sind beide fündig geworden. Sie haben ähnliche Vorlieben im Bereich Kunst festgestellt, bei Kinofilmen und beim Humor. Außerdem sind sie ähnlich alt und verdienen ähnlich gut. Auch das war beiden bald klar. Menschen suchen also, ob bewusst oder instinktiv, Partner, die ihnen ähnlich sind. Oder genauer gesagt, sie suchen nach Partnern, von denen sie den Eindruck haben, dass sie ihnen ähnlich sind. Denn um die Sympathielämpchen aufleuchten zu lassen, ist es nicht erforderlich, dass diese Ähnlichkeiten auch wirklich existieren. Es reicht schon, dass wir den Eindruck haben, der andere sei ähnlich wie wir und denke ähnlich wie wir, schon fühlen wir uns zu ihm hingezogen. Das ist das zweite Gesetz der Sympathie. Menschen fühlen sich zu Menschen hingezogen, von denen sie annehmen, dass diese ihnen ähnlich sind. Irrtum nicht ausgeschlossen. Das zweite Gesetz der Sympathie macht die Partnerwahl naturgemäß erheblich komplizierter. Der menschlichen Fähigkeit zum Irrtum sind bekanntlich kaum Grenzen gesetzt. Die Fehlerquellen sind aber auch zu zahlreich. Der andere kann sich bewusst verstellen und wir können darauf reinfallen. Er kann sich als seriöser, gewissenhafter Mensch präsentieren und am Ende mit unserem Ersparten abhauen. Solche abgebrühten Manöver der Täuschung gibt es nicht nur in der Welt der Unterhaltungsromane und des Fernsehens. Es gibt sie tatsächlich auch in der Realität. Sie sind bei der Partnersuche allerdings eher selten. Also ich habe in den 12 Jahren, die ich jetzt Singles berate, erst einen so einen Fall erlebt, aber den gab es tatsächlich. Und einen zweiten, der ein völlig falsches Leben präsentierte. Also eine völlig andere Identität, als er wirklich war. Also richtig so, ja, ein Schaumschläger, ja, alles Mögliche erzählt und alles ist gelogen. Sowas gibt es in der Tat mal. Und auch Männer, die mit dem Geld da durchgehen, dazu gehören natürlich Frauen, die den Männern das Geld in die Hand drücken, das ist klar. Nein, stimmt gar nicht, ich habe 2 Fälle sogar erlebt, die eine Frau hat dem Mann sogar 100.000 Euro in die Hand gedrückt. Der war auf der Stelle verschwunden, das ging ganz schnell. 100.000 Euro, ha. Das kommt noch schlimmer, die Frau zahlt bis heute den Kredit ab. Und er hat das Geld, das hat sie nie wieder gesehen. Ja, also das ist bodenlos. Also geben Sie nie einem Mann Geld. Ja? Ja, sei denn, Sie sind Ewigkeiten zusammen, dann können Sie darüber nachdenken. Ja? Okay. Der andere, wir kommen zu einer weiteren Variante. Der andere präsentiert sich beim Kennenlernen vor allem von seiner Schokoladenseite. Wer könnte es ihm verdenken? Und wir achten einfach nicht auf seine Fehler und seine Schwächen. Nächste Variante. Oft sehen wir selber nur das, was wir sehen wollen und sehen können. In diesem Fall ist es unsere Brille, die uns dazu veranlasst, die Welt in der uns eigenen Art wahrzunehmen und so bei jedem Kennenlernen nur einen sehr subjektiven Eindruck unseres Gegenübers möglich macht. Irrtum wiederum nicht ausgeschlossen. Es gibt sehr gutmütige Menschen, die können das gar nicht verstehen, dass jemand, ja, wie mit dem Geld da durchgehen. Also die Frau hat nie erwartet, dass der Mann sowas macht. Das konnte sie sich gar nicht vorstellen. Viele Menschen sind beim Kennenlernen eines potenziellen Partners alleine durch die Aussicht, endlich einen Partner zu finden, bereit, den anderen schön zu reden und Vorzüge an ihm zu entdecken, die er bei Lichte besehen überhaupt nicht hat. Und schließlich, spätestens in der Verliebtheitsphase, setzen die entsprechenden Hormone unsere Fähigkeit zum kritischen Denken weitgehend schachmatt. In dieser Zeit sehen wir bekanntlich alle durch die rosarote Brille. Das zweite Gesetz der Sympathie führt in der Liebe beinahe immer zu Problemen. Die angenommenen Vorzüge des Partners erweisen sich als eingebildet. Urplötzlich tauchen Schattenseiten auf, von denen wir nichts geahnt haben. Täuschungen über das Wesen des anderen lösen in uns schnell das Gefühl der Enttäuschung aus, häufig auch den Eindruck vom anderen absichtlich getäuscht worden zu sein, was möglicherweise gar nicht in seinem Sinn lag. Es lohnt sich also, bei der Partnersuche genau hinzuschauen und zu prüfen, ob angenommene Übereinstimmungen auch wirklich vorhanden sind. Ich habe das mit der Verliebtheit gesagt. Wissen Sie, wann die Verliebtheit in der Regel einsetzt? Wie viele Treffen haben Sie, bis Sie sich verlieben? Ungefähr? Hat jemand eine Vorstellung? Sagen Sie mal eine Zahl. 3? Ah, wer bietet mehr? 4? Ja, also 3, 4, das ist so eine Größe. Also 4 ist sozusagen der Höhepunkt. Da verlieben sich die allermeisten. Wer vorsichtiger ist, der trifft sich 6-mal. Und wer noch vorsichtiger ist, der verliebt sich erst beim 8. Treffen. Das gibt es auch. Es gibt ja keine Regel, dass man sich jetzt beim 4. Treffen zu verlieben hat. Aber es machen viele bereits um diesen Punkt herum. Das heißt, sie wissen jetzt, wie viel Zeit sie haben, zu überprüfen, ob der andere wirklich der ist, für den sie ihn halten. 3 Treffen, mehr nicht. Das ist eine kurze Zeit. Wenn sie dann noch den Fehler machen, den ich sehr häufig mittlerweile höre von Klientinnen, diese 3 Treffen mit Cocktailtrinken zu verbringen, sie also nicht mal einen klaren Kopf haben, sondern immer beduselt sind, wenn sie ihn sehen, er außerdem so humorvoll ist, dass sie unentwegt lachen müssen, dann ist die Partnersuche ausgesprochen kompliziert. Also, klaren Kopf behalten, ja, Sie haben nur 3 Treffen und dann wenigstens diese 3 Treffen sollten Sie wirklich ohne Alkohol sich ihn ganz genau ansehen, ob er der Richtige ist oder Sie ansehen, ob Sie die Richtige ist. Es sind ja netterweise auch einige Männer gekommen, ich bin ganz begeistert. Ein paar habe ich mit Handschlag begrüßt, weil so viele kommen ja nicht. immerhin. Okay, war's das schon, werden Sie jetzt vielleicht fragen. Zählen wirklich nur die Ähnlichkeiten, die zwei Menschen beim Zusammentreffen auffallen und die sie zu erkennen glauben? Nein, so einfach ist es leider nicht. Es gibt auch noch eine dritte wichtige Variante der Sympathieentstehung. Wir neigen dazu, Menschen als sympathisch einzuschätzen, die ihrerseits uns sympathisch finden. Wird uns also Sympathie entgegengebracht, aus welchen Gründen auch immer, so reagieren wir auf dieses Angebot ebenfalls mit Zuneigung. Das ist das dritte Gesetz der Sympathie. Und es hat es in sich. Barbara zum Beispiel ist von Thomas ausgesprochen angetan. Er ist genau ihr Typ. Groß wie er ist und mit seinen dunklen Haaren. Seine ruhige, besonnene Art begeistert sie. Barbaras Begeisterung führt bei ihr zu einer Vielzahl von Sympathiebekundungen. Sie lächelt Thomas häufig an, schaut ihm gerne und auch länger in die Augen. Sie beugt sich beim Sprechen immer wieder zu ihm vor. Sie meidet im Gespräch oft, sie gibt ihm im Gespräch oft recht und meidet strittige Themen. Sie will die wunderbar harmonische Stimmung des Abends auf keinen Fall trüben. Das hat mit Täuschung nichts zu tun, denn sie befindet sich mitten in einem Flirt. Und die Regeln des Flirts sehen nun einmal genau das vor. Keine Kritik am anderen, Konzentration auf das Verbindende, nette Komplimente und aufmerksame Zuwendung. Sie haben vielleicht bemerkt, dass ich die nonverbalen Signale sehr auch betont habe. Es gibt da super Doktorarbeiten über die 38 Varianten einer Frau, einem Mann, nonverbal Sympathie zu signalisieren. Ich lege es Ihnen jetzt nicht ans Herz, ich sage nur, ja. Also Frauen wissen genau, wie das geht. Sie brauchen deshalb auch alle mit Sicherheit keinen Flirtkurs. Ich sage mal, völlig unnötig. Ja? Jede Frau kann das. Und wenn Sie sich bei einem Date mal dabei erwischen sollten, dass Sie die Arme verschränken, sich zurückbeugen und dann auch noch den Blick im Raum herumschweifen lassen, ja, Sie wissen, was dann los ist. Ja? Was ist mit dem Mann, der vor Ihnen sitzt? Er ist der Falsche. Ja? Also, es entsteht keine Sympathie. Solche Signale sind sehr wichtig. Männer sind aufmerksam, die merken sowas. Ja? Sie brauchen also keinen Anruf zu erwarten, wenn sie so da gesessen haben, ja, und die Arme verschränkt haben, nur weil er erzählt hat, dass er sich eine neue Yacht gekauft hat und sie sich nicht für Yachten interessieren. Ja? Okay, also gucken, wie es weitergeht mit Barbara und ihren Sympathiesignalen. Auf Barbaras Sympathiesignale reagiert Thomas positiv. Thomas ist, wie wir alle, sehr empfänglich für Signale der Sympathie. Er ist sich seit seiner Jugend, seiner Attraktivität sehr unsicher und neigt dazu, sich für nicht liebenswürdig zu halten. Thomas ist deshalb innerlich mit der Frage beschäftigt, mag sie mich oder mag sie mich nicht? Stellt er Interesse fest, öffnet auch er sich. Und da Barbara ihr Interesse sehr deutlich kundtut, ist Thomas bald mehr als nur angetan. Er ist begeistert, ja, regelrecht euphorisch. Endlich mal eine Frau, die mich mag, so wie ich bin. Thomas' Gefühle folgen also dem dritten Gesetz der Sympathie. Er findet Barbara toll, weil sie ganz offensichtlich ihn toll findet. Natürlich hat Barbara bei der Begegnung mit Thomas vor allem auf die Ähnlichkeiten geachtet. Im Bereich des Charakters aber ist sie festgelegt. Ihr zukünftiger Partner soll anders sein als sie selber. Sie sieht in Thomas einen ruhigen Pol, den sie als Bereicherung für sich und ihr Leben ansieht. Barbara will sich ergänzen. Sie will sich komplettieren. Das ist der Grund, weshalb Gegensätze sich im Widerspruch zum Ähnlichkeitsgesetz der Sympathie durchaus anziehen können. Mindestens einer der beiden Partner muss diese Gegensätzlichkeit unbedingt wollen. Barbara will den charakterlichen Gegensatz. Sie will keinen Partner, der ähnlich quirlig und spontan ist wie sie. In dieser Weise hat sie auch in der Vergangenheit gewählt. Auch Harald, ihr Ex-Partner, war von der ruhigen Sorte und bekam bei Feiern zumeist den Mund nicht auf. Harald die Schlaftablette, hatten ihre Freundinnen ihn getauft. Gut gelaufen ist die Beziehung allerdings nicht. Irgendwann war auch Barbara von Harald der Schlaftablette nicht mehr angetan. Immer öfter ging ihr seine ruhige Art nur noch auf die Nerven. Die Stimmung zwischen den beiden wurde frostig. Gespräche gab es kaum noch. Die Sexualität lief lustlos und routiniert. Von der früheren Leidenschaft war keine Spur mehr übrig. Wie sieht es nun auf Seiten von Thomas aus? Was sieht er? Thomas hat über diese Unterschiede in der Mentalität nicht einmal nachgedacht. Sie müssen im Übrigen bei der Partnersuche davon ausgehen, dass 80% aller Männer über diese charakterlichen Unterschiede nicht nachdenken. Ja? Das betrifft nicht die Anwesenden, denn sie sind ja hier in so einem Vortrag. Ja? Aber da draußen laufen die anderen 80% rum. Ja? Also, die Partnersuche des Mannes folgt grob gesprochen zwei Kriterien. Mehr hat er nicht. Das erste heißt, sieht sie gut aus. Ja? Männer sind absolut perfekt daran herauszufinden, ob sie gut aussehen. Gut aussehen tun sie dann, in der Regel jedenfalls, wenn sie seiner Mutter ähneln. Nicht, dass Sie jetzt glauben, Sie müssten irgendwas tun, was in diesen ganzen Heften steht, wie man sich aufhübschen muss. Können Sie alles vergessen. Ja? Also der häufigste Grund, warum Sie als Frau einen Korb bekommen, ist schlecht und ergreifend, Sie haben die falsche Haarfarbe. Ja? 80% wiederum, 80% aller Menschen wählen ähnlich, das gilt jetzt für Männer wie für Frauen, ähnlich nach dem gegengeschlechtlichen Elternteil. 20% wählen oppositionell. Die meisten, die oppositionell wählen, tun das aus einem guten Grund. Ja? Die waren nicht so richtig glücklich mit ihren Eltern, mit ihrem gegengeschlechtlichen Elternteil, also wählen sie oppositionell. Also das erste Kriterium von Männern bei der Partnersuche lautet, sieht sie gut aus. Okay, also Haarfarbe, Statur, ne, so in etwa. Und dann, ja, dann sagt er, okay, die sieht gut aus. Ja? So, jetzt kommt das zweite Kriterium. Ich bin ja gespannt, hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Zweite Kriterium, was ist das zweite Kriterium für die Partnerwahl von Männern? Jetzt waren so viele Äußerungen, ich habe es nicht verstanden. Hat sie Geld? Nein, also das habe ich noch nie gehört. Nein, wirklich, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nein, ganz falsch. Da hinten meldet sich ein Mann, ich würde ihn gerne rannehmen, ja? Was? Nein, nein, auch nicht, überhaupt nicht. Erkennen Sie mal die Taille einer Frau, das ist... Nein, 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 nein. Hilft die? Ja, genau. Findet sie mich toll, ja? Das haben wir im Grunde gerade schon gesehen, ja? Der gute Thomas macht ja nichts anderes. Der ist darauf geeicht, zu gucken bei einer Verabredung, wie wirklich auf diese Frau. Der fragt sich nicht, möchte ich die haben? Ist das die richtige für mich? Sondern der fragt sich, komme ich bei dieser Frau gut an? Komme ich bei der gut an? Wow, Seligkeit. Da ist noch ein Handy. Ja, das sind die beiden Kriterien. Das ist erschütternd, aber Sie müssen davon ausgehen, in der Regel verstehen Frauen von der Partnerwahl erheblich mehr. Und sie müssen sie deshalb eben auch wirklich bestreiten. Ja? Alle Männer, die in einen Vortrag bei mir kommen oder auch in einen Workshop bei mir kommen, erfahren von mir natürlich ganz selbstverständlich auch, wie sie die Verantwortung für die Partnerwahl übernehmen können. Das ist ja klar. Ist ja nicht so, als wenn kein Mann dazu in der Lage wäre. Besonders brisant ist es, wenn Männer auch sehr arge Gegensatzwahlen hinter sich hatten. Also ein ganz besonders gutmütiger Mann, der immer an schrecklich kratzbürstige Frauen gerät. Sie können sich vorstellen, wie das funktioniert. Ja? Die Kratzbürste trifft auf einen gutmütigen Mann und sagt sich, den will ich haben. Wow, endlich einen, mit dem man es machen kann. Ja? So, ja, und so läuft die Partnerschaft dann auch. Es gibt teilweise schreckliche Partnerschaften, in denen Männer richtig fertig gemacht werden. Das gibt es umgekehrt genauso, natürlich. Weil einfach das Suchkriterium, das da zugrunde liegt, natürlich sehr die Gutmütigkeit ausnutzen will, die jemand hat. Das gibt es umgekehrt ganz genauso, natürlich. Also von Männerseite zu Frauen. Okay, also Thomas hat leider bisher überhaupt nicht über diese Unterschiede in der Mentalität nachgedacht. Sie sind ihm bei seinem Treffen mit Barbara schlicht nicht aufgefallen. Dass sie deutlich mehr geredet hat als er, dass sie ihn selten etwas gefragt hat, dass sie viel spontaner ist als er und dass es sie in der Urlaubszeit anders als ihn immer in die Ferne zieht, das alles hat er nicht bemerkt. Sollte er aber, wenn er sich auf eine gegensätzliche Wahl einlässt, dann sollte er es bewusst tun. Möglicherweise ist eine solche gegensätzliche Wahl für ihn eine echte Bereicherung, die ihn als Menschen fördert und zu seiner persönlichen Entwicklung beiträgt. Möglicherweise. Vielleicht aber ist er gar nicht der Typ, der mit solchen Gegensätzen in einer Partnerschaft umgehen kann. Aber, könnten Sie jetzt einwenden, aber, dass Barbara charakterlich ganz anders ist als er, das wird Thomas doch sicherlich noch merken. Ich bin mir da nicht so sicher, denn leider ist das Zeitfenster hierfür sehr klein, ich habe es Ihnen vorhin gesagt. 3 Treffen etwa. Verlieben sich Thomas und Barbara ineinander, dann kann es lange dauern, bis es ihm auffällt. Die Verliebtheitsphase eines Paares dauert 1 bis zu 2 Jahre. Dann ebbt die hormonelle Springflut endgültig ab und die Normalität kehrt ein. Das ist im Übrigen auch der Grund dafür, dass viele Beziehungen im Verlauf der ersten beiden Jahre schon scheitern. 1 Jahr, so die Erfahrung, dauert es, den anderen überhaupt richtig kennenzulernen. Und oft beginnt dann schon die Phase des Auseinandergehens, die sich dann 1 bis 2 Jahre hinziehen kann. Ob bewusst oder unbewusst, nicht nur Thomas und Barbara prüfen sich gegenseitig. Wir alle überprüfen bei der Partnersuche in Frage kommende Partner oder Partnerinnen nach den entscheidenden 6 Ebenen der Partnerwahl. Es sind dies die Kriterien des Aussehens, der Bildung, der Interessen, die der andere hat, des sozialen Milieus, aus dem er kommt, seiner Werte und schließlich seines Charakters. Je bewusster wir uns dieser Kriterien sind und je genauer wir wissen, auf was wir bei der Partnersuche wirklich achten sollten, desto besser. Fangen wir mit der ersten Ebene mal an, dem Aussehen. Die erste Regel lautet hier, gleich und gleich gesellt sich gern. Menschen wählen in aller Regel Partner, die ähnlich gut aussehen wie sie selber. Das haben Barbara und Thomas auf den ersten Blick erkannt, schon bei ihrem Zusammentreffen bei dem Single-Kochen. Beide sehen durchschnittlich gut aus. Menschen wählen in aller Regel Partner, die ähnlich gut aussehen wie sie selber. Dieses Gesetz ist durch wissenschaftliche Studien bestens belegt. Sehr gut aussehende Männer zieht es also zu den sehr gut aussehenden Frauen. Durchschnittlich gut aussehende Frauen wünschen sich einen durchschnittlich gut aussehenden Partner. Und Menschen, die ein bisschen unterdurchschnittlich gut aussehen, finden ihrerseits zueinander. Darüber denken die meisten Menschen allerdings nie nach. Sie handeln einfach nach diesen ungeschriebenen Gesetzen. Abweichungen von dieser Regel sind sehr, sehr selten. Ja, es gibt sie, die reichen oder mächtigen Männer dieser Welt, die mit schönen Frauen durchs Leben gehen und selber eher bescheiden aussehen. Es sind aber Ausnahmen, auf die dann allerdings alle starren. Auch in die Jahre gekommene weibliche Hollywood-Berühmtheiten leisten sich heute zunehmend junge, gut aussehende Männer. Hier wird Schönheit gegen Reichtum getauscht. Ein solcher Tausch so ungleicher Eigenschaften geht mal mehr, mal weniger gut. Häufiger allerdings geht er denn doch weniger gut. Davon sind die Zeitungsspalten täglich voll. Dieses gleich und gleich gesellt sich gern bei der Schönheit. Wenn Sie sich das vergegenwärtigen, dann müssen Sie sich vorstellen, die Schönheitsverteilung, wie gut wir alle so aussehen, folgt ja ungefähr dem, was wir in der Schule mal gelernt haben, was sich die Gaußsche Glockenkurve nennt. Erinnern Sie sich da noch dran? Die wenigsten Menschen sehen super, super, super aus, sondern es sind nur ganz wenige. Und dann steigt die Kurve so an, dann gibt es so einen Scheitelpunkt und dann so etwa. Das führt dazu, davon müssen Sie ausgehen, wenn Sie besonders gut aussehen, haben Sie nicht etwa besonders gute Chancen bei der Partnersuche. Sie fischen ja in einem viel, viel kleineren Bereich, als die zum Beispiel, die durchschnittlich gut aussehen. Ja? Also nicht, dass Sie jetzt glauben, besonders gutes Aussehen sei für die Partnersuche besonders einfach. Das Gegenteil ist der Fall. Es macht die Partnersuche tendenziell schwieriger. Dazu kommt gerade bei Frauen auch noch, dass Frauen, die besonders gut aussehen, eine bestimmte Sorte Männer anziehen, die oft überhaupt nicht zu ihnen passen. Aber da kommen wir vielleicht nachher in der Fragerunde zu. Ja? Okay. Ja? Aber nur mal zu dieser Verteilung. Ja? Wir kommen noch mehrfach auf diese Verteilung, weil da sieht man viel genauer, was eigentlich wirklich bei der Partnersuche schwierig ist. Das Aussehen jedenfalls ist es in aller Regel überhaupt nicht. Zweite Regel, darauf, um das zu relativieren, was überhaupt Aussehen, ja, also die Wirkung eines Menschen auf uns bedeutet. Zweite Regel, die gesamte Attraktivität eines Menschen zählt, seine ganze Ausstrahlung. Die Partnersuche ist kein Schönheitswettbewerb. Das ist der Fehler all dieser Schönheitsforscher, die dann irgendwo im Labor Fotos fabrizieren, die Menschen vorlegen und sagen, wen finden sie schöner. Das heißt noch lange nicht, dass ein Mann diejenige, die er schöner findet, überhaupt in Betracht ziehen würde als Partnerin. Die Partnersuche ist kein Schönheitswettbewerb. Niemand beurteilt hier das bloße Aussehen, wie es etwa bei diesen Schönheitsforschern gemacht wird. Wenn Sie einem realen Menschen begegnen, passiert etwas völlig anderes, als wenn Sie anhand von Fotos die Schönheit von Menschen einschätzen müssen, die Ihnen gänzlich unbekannt sind. Manche gut aussehende Menschen wirken in der persönlichen Begegnung müde und matt. Andere dagegen versprühen Lebenslust und Lebensfreude. In der direkten Begegnung zweier Menschen ist es die gesamte Ausstrahlung, die zählt. Wir erschließen sie durch Mimik, Gestik, Stimme, Körperhaltung, durch das, was jemand erzählt und oft viel wichtiger, wie er es erzählt. Über die Ausstrahlung ergründen wir die innere Attraktivität eines Menschen. Sein Aussehen ist dabei nur einer unter vielen Punkten. Viel wichtiger als die Frisur von Barbara ist zum Beispiel, dass sie mit ihrem Leben im Grundsatz zufrieden ist. Ob sie gerne zur Arbeit geht, ob sie gute Freundinnen hat, ob sie eine grundsätzliche Zufriedenheit mit dem eigenen Leben ausstrahlt. Thomas wird all das spüren. Zufriedenheit, innere Ruhe und Gelassenheit, das sind wirkliche Trümpfe bei der Partnersuche. Natürlich dürfen wir aufgeregt und wir dürfen nervös sein bei einer Verabredung. Das kann sogar sympathisch wirken. Wer aber mit einer unzufriedenen, nörgeligen Miene nach der Partnerin oder dem Partner fürs Leben sucht, der kann aussehen, so gut er will. Er vertreibt doch jeden. Auch solche Menschen habe ich in meiner Arbeit als Singleberater schon kennengelernt. Sehr, sehr selten allerdings. Sie haben einen guten Job und sie sehen auch gut aus. Und doch strahlen sie eine Woge der Unzufriedenheit aus, die in Workshops alle umsitzenden Teilnehmer erfasst und sie unwillkürlich nach Abstand suchen lässt. Wir kommen zur zweiten Ebene. Das erste war das Aussehen, jetzt kommt die Bildung. Ein ähnliches Bildungsniveau ist für eine Beziehung von Vorteil. Die allermeisten Menschen wählen in dieser Hinsicht ähnlich. Abweichungen sind eher selten. Das Problem dabei: ein ähnlicher formaler Bildungsabschluss, zum Beispiel ein Hochschulabschluss, wirkt nicht für ein ähnliches Bildungsniveau. Denn die deutsche Frau hat, etwas salopp gesprochen, Germanistik und vergleichende Kulturwissenschaft studiert. Und der deutsche Mann ist, wieder etwas pauschal gesagt, Ingenieur. Und so finden die beiden oft nicht zueinander. Bildung ist eben nicht gleich Bildung, sondern kann sehr unterschiedlich gelebt und verstanden werden. Während der eine in der Welt der hydraulischen Quadratkrümmung, der gekörnten Stahllegierungen oder der gaußschen Kurvenverteilung zu Hause ist, lebt die andere für interkulturelles Gender-Mainstreaming oder experimentelles Tanztheater. Das alleine wäre ja noch nicht so problematisch, wenn nicht sie die Nase rümpfen würde über hydraulische Quadratkrümmungen und er über Gender Mainstreaming ebenso ablehnend redet, wie sie das mit ihm tut. Das zweite Problem, sehr gebildet zu sein, verbessert die Chancen auf dem Markt der Partnersuche keinesfalls. Je gebildeter ein Mensch ist, desto seltener ist das passende Gegenüber. Ich habe einmal eine ungarische Evolutionsbiologin kennengelernt, die viele Jahre Single war und partout keinen passenden Mann fand. Sie lernte schließlich bei einer Gastprofessur in München einen Biologieprofessor kennen und lieben, der seinerseits aus Finnland kam. Die beiden unterhalten sich im Alltag auf Englisch. Ein sehr hohes oder ein sehr spezielles Bildungsniveau hat also auch Rückwirkungen auf die Partnersuche. Die passende Partnerin, der passende Partner ist seltener und entsprechend schwerer zu finden. Ich sage bewusst seltener und schwerer. Es wird nie unmöglich. Aber man muss möglicherweise länger suchen. Die dritte Ebene heißt Interessen. Gemeinsame Interessen sind häufig der Kitt, der ein Paar zusammenhält. Beide spielen leidenschaftlich gern Tennis, schätzen klassische Musik und lieben lange Fernreisen. So etwas kann verbinden. Auf gemeinsame Interessen wird von Männern wie Frauen bei der Partnersuche gerne geachtet. Es ist aber auch zu einfach. Wir verstecken unsere Vorlieben ja nicht, sondern erzählen gerne und auch bereitwillig davon. Außerdem sind Interessen ein unverfängliches Gesprächsthema und eignen sich gut für einen Flirt. Barbara und Thomas haben schon bei ihrem ersten Gespräch ihre jeweiligen Interessen erwähnt. Beide waren schon in New York im Museum of Modern Art. Beide interessieren sich also für moderne Kunst, allerdings nicht übermäßig. Beide reisen gern, auch einmal in ferne Länder. Allerdings ist Thomas in den vergangenen Jahren immer öfter in der Nähe geblieben. Er hat das Kanufahren für sich entdeckt und dafür reicht ihm die Mecklenburgische Seenplatte. Beide haben einen ähnlichen Musikgeschmack und gehen gerne ins Kino. Ist es wichtig, dass Thomas eine Frau findet, die sein Interesse am Kanufahren teilt? Nein. Wer vor allem auf viele Übereinstimmungen im Bereich der Interessen achtet, geht mit seiner Partnerwahl schnell in die Irre. Die Bedeutung von gemeinsamen Interessen für die Stabilität von Beziehungen wird von den meisten Menschen überschätzt. Ein Paar, das nicht gut zueinander passt, kann beim gemeinsamen Tennisspiel wütend aufeinander werden oder im Urlaub unaufhörlich genervt sein von den Eigenheiten des jeweils anderen. Gemeinsame Interessen sind also angenehm. Sie garantieren aber keine glückliche Beziehung. Auch Paare mit unterschiedlichen Hobbys können sehr glücklich miteinander sein. Allerdings begegnen Paare mit sehr unterschiedlichen Interessen den Vorlieben des anderen mit Respekt. Sie sollten es jedenfalls tun. Die vierte Ebene, auf der wir uns begegnen, ist das soziale Milieu. Passen ein niederbayerischer Pfarrerssohn und die Tochter einer ostfriesischen Verkäuferin als Paar zueinander? Keine Frage, das deutsche Fernsehen hätte seine helle Freude an dem Aufeinanderprallen so unterschiedlicher Welten. Das Happy End wäre selbstverständlich garantiert. Die Realität aber ist anders. Dort finden sich solche Beziehungen nur sehr selten. Über 80% aller verheirateten Paare sind weniger als 30 Kilometer entfernt voneinander geboren worden. In Berlin erlebe ich dieses Phänomen auch immer wieder. Wer dort geboren und aufgewachsen ist, den zieht es zu Partnern, die ebenfalls dort aufgewachsen sind. Die Zugezogenen dagegen bevorzugen Zugezogene für eine Partnerschaft. Wenn also der Niederbayer und die Ostfriesin aus der dörflichen Enge in eine quirlige Großstadt wie Berlin ziehen und sich dort kennenlernen, dann passen sie schon viel besser zueinander. Immerhin haben beide aus ähnlichen Motiven eine ähnliche Lebensentscheidung getroffen. Und das verbindet. Das geht sogar noch weiter. Also manchmal kommen dann auch Frauen, die sagen, naja, ich bin, was weiß ich, irgendwo im hintersten Russland geboren, jetzt lebe ich hier, wir suchen einen Partner. Mein erster Partner war ein Berliner. Ich sage, oh Gott, wie soll denn das gehen? Ja, das ist ja absurd. Ja, wir waren 8 Jahre zusammen, aber nach einem Jahr hätten wir uns schon trennen können. Ja, das liegt auf der Hand. Das ist. Und was habe ich ihr geraten? Ich sage, naja, wenn Sie jetzt im Internet schon auf der Suche sind, dann gucken Sie doch mal. In Berlin leben so viele Menschen von weiter weg, die gesagt haben, aber das ist meine Heimat. Die Frau lebte 15 Jahre schon in Berlin. Also nirgendwo hat sie länger gelebt als dort. Und dann hat sie tatsächlich auch jemanden kennengelernt, der auch von weit, weit weg kam und nicht ganz so weit, immerhin aber aus Schweden, und der eine russische Großmutter auch noch hatte. Also auch da merkt man, ja, es ist nicht einfach, jemand, der sich so entwurzelt hat, kulturell und sozial entwurzelt hat und ganz woanders seine Wurzeln geschlagen hat und das wahrscheinlich aus guten Gründen auch getan hat. So jemand als Paar zusammenzubringen mit jemand, der da in Berlin in irgendeinem Kiez aufgewachsen ist, wenn es schlimm kommt, noch in Spandau, bei Berlin, also nicht in Berlin, sondern bei Berlin, sagen die ja immer da. Also das funktioniert nicht gut, in der Regel nicht, jedenfalls. Gut. Paare kommen oft aus einem ähnlichen Elternhaus. Beide Herkunftsfamilien waren zum Beispiel religiös geprägt, waren Kleinfamilien mit wenigen oder Großfamilien mit entsprechend vielen Kindern. Ähnlichkeit verbindet. Dasselbe gilt für das soziale Milieu. Paare kommen häufig aus einem ähnlichen sozialen Milieu, stammen zum Beispiel aus Elternhäusern der Mittelschicht und haben heute ihrerseits beide ein ähnlich gutes Einkommen wie der andere. Leider gibt es in diesem Fall eine geschlechtsspezifische Abweichung von der Regel der Ähnlichkeitswahl, denn die Konvention sieht ja vor, dass Männer mehr verdienen als ihre Partnerin und über einen höheren Rang verfügen. Also so ist die traditionelle Partnerwahl über Jahrhunderte ja gewesen. Sie ist noch heute so, das muss man so klar sagen. Und sie funktioniert mittlerweile durchaus, wenn beide auf dem gleichen Niveau sind. Allerdings muss ich aus der Beratung ganz klar sagen, die Zahl der Fälle, wo also allein die Tatsache, dass die Frau auch nur 50 Euro mehr verdiente als der Mann, in die Katastrophe führt, ist außerordentlich groß. Es gibt genügend Männer, die damit nicht zurechtkommen. Also auf Augenhöhe wählen geht, aber ich sag mal ein Beispiel, da ruft eine Frau an und sagt, naja, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist, jetzt, wir sind jetzt 7, 8 Monate zusammen und der meckert immer an meinem Aussehen rum. Also irgendwie komisch, Sie haben vorhin von mir gehört, was Männer besonders gut können, ne? Nämlich feststellen, ob sie gut aussehen. Wenn also ein Mann anfängt, am Aussehen einer Frau herumzumeckern, ist irgendwas faul. Der ist irgendwo mit unzufrieden, aber nicht in der Lage zu sagen, was. Ist doch offensichtlich. Auf die Idee war sie noch nicht gekommen, aber am Ende kam raus, ja, sie verdiente ein bisschen mehr als er. Und bei jedem Restaurantbesuch sagte er dann, ach, du bezahlst, du verdienst ja mehr. Ist natürlich nicht so richtig schön. Also diese hierarchische Wahl, ja, dass traditionell eben Männer mehr verdienen, Frauen weniger, ist nach wie vor ja, weit verbreitet, ist nach wie vor aber auch für beide Geschlechter durchaus etwas, was sie wichtig finden. Das gilt nicht nur für Männer, die das gut finden, wenn sie mehr verdienen. Es ist auch oft so, dass Frauen das wollen und auch schätzen, wenn Männer mehr verdienen. Also ich habe auch den umgekehrten Fall schon gehabt, wo ein Paar in die Ehekrise kam, weil er in ihren Augen zu wenig verdiente. Auch das gibt es. Ja, können wir nachher vielleicht noch vertiefen. Kommt die fünfte Ebene und das ist das Weltbild. Gemeinsame Überzeugungen und ein gemeinsames Weltbild gelten als die Basis einer jeden Partnerschaft. Sie verleihen einer Beziehung Stabilität. Sie fördern die Vertrautheit und reduzieren das Konfliktpotenzial. Ein ähnliches Weltbild ist eine große Hilfe, wenn es bei anderen Punkten keine Übereinstimmung gibt, etwa beim Alter oder dem sozialen Milieu. Die meisten Paare wählen in Bezug auf das Weltbild, auch was politische Ansichten zum Beispiel angeht, ausgesprochen ähnlich. Sie wollen keinen Partner, der George W. Bush für den besten Präsidenten der Vereinigten Staaten seit John F. Kennedy hält. Sie wollen keinen Partner, der ihre christlichen Überzeugungen nicht teilt oder ihre esoterische Weltsicht. Sie wollen einen Partner, der genauso leidenschaftlich wie sie selber für ein energisches Vorgehen gegen den drohenden Klimawandel eintritt und die gleiche Einstellung hat zur Frage der gleichgeschlechtlichen Ehe. Aber ist es für die Stabilität einer Beziehung auch wirklich notwendig, ein ähnliches Weltbild zu haben? Muss ein Paar also in wichtigen weltanschaulichen Fragen einer Meinung sein? Die Antwort der Wissenschaft ist eindeutig: Nein. Natürlich ist es angenehm, wenn ein Partner in politischen Fragen die gleiche Meinung hat oder zu moralischen Fragen dieselbe Einstellung. Es ist angenehm, es ist allerdings für eine glückliche Partnerschaft nicht zwingend erforderlich. Wissenschaftliche Untersuchungen kommen jedenfalls zu dem Ergebnis, dass Paare mit unterschiedlichen Wertvorstellungen sehr zufrieden miteinander sein können. Ihre Partnerschaften sind genauso stabil wie die von Paaren, die in Bezug auf das Weltbild ähnlich gewählt haben. Paare mit unterschiedlichen Weltbildern reagieren allerdings mit Respekt auf die abweichenden Überzeugungen des Partners. Und sie haben oft eine große Übereinstimmung im Bereich des Charakters. Das ist die sechste Ebene und sie ist nach meiner Überzeugung die wichtigste Ebene, der Charakter des anderen. Ach, was wäre die Partnersuche einfach, wenn wir nichts weiter zu tun hätten, als uns an den Kriterien Aussehen, Bildung, Interessen, soziales Milieu und Weltbild abzuarbeiten und dann eine Wahl zu treffen. Diese Wahl wäre rundum glücklich und die Paarharmonie wäre niemals von ehelichen Zwistigkeiten, boshaften Streitereien oder gar handgreiflichen Auseinandersetzungen geprägt. Klingt das nicht wahrhaft paradiesisch? Leider aber sind alle bisher genannten Kriterien, so interessant und so wichtig sie auch sind, beinahe unbedeutend verglichen mit dem, was jetzt vor uns liegt, der Charakter. Alle bisherigen Kriterien der Partnerwahl waren leicht zu erkennen. Ob er